Herzlich willkommen bei Echtgeld TV, produziert mit Unterstützung unseres Depotpartners Scalable.
Heute bei Echtgeld TV Matthias Schmidt, die dritte. Und zwar deswegen, weil wir uns im Zuge unserer letzten beiden Sendungen auch so ein bisschen über den Nasdaq unterhalten haben, über Dividenden unterhalten haben und dabei etwas aufkam, was für viele von euch immer wieder ein Thema ist und worauf man in den Kommentaren immer mal wieder angesprochen wird. Mensch, könnt ihr nicht mal den ETF X oder Y besprechen? Und X und Y sind Global X Nasdaq 100 Covered Call ETF und parallel dazu auch Global X Super Dividend ETF. Das klingt schon reißerisch. Das ist es ein ganzes Stück auch, denn da geht es wirklich um die höchst zahlenden Dividendenaktien dieser Welt. Und dazu zunächst mal herzlich willkommen zum dritten Auftritt innerhalb von einer Woche, wo wir die Aufzeichnung machen. Matthias Schmidt.
Ja, hallo. Herzlich willkommen. Ja, vielen Dank, Tobias, dass ich nochmal zu Gast sein darf.
Ja, das war ja einfach so, dass die Gespräche auch so eine gewisse Nerdigkeit da zum Ausdruck gebracht haben. Du hast dich sehr intensiv auch sowohl mit dem Global X Super Dividend besprochen, den wir als zweiten hier besprechen wollen. Wir wollen anfangen mit dem Global X Nasdaq 100 Covered Call ETF, wo es ja in der Vorbereitung dieser Sendung auch für mich eine ganz spannende Entwicklung gab, denn ich habe mir deinen Artikel angeguckt, habe gemerkt, dass ich eine etwas negativere Meinung hatte zu diesem ETF, habe dann am Ende gemerkt, dass ich mit deinem Fazit nicht mehr so ganz übereinstimme, und dann sind wir im Grunde auch in unserer Vorbesprechung dazu gekommen, dass das für mich eigentlich eher so ein Ausstieg hatte, wo ich ein bisschen positiver drauf war als du. Und beim Global X Super Dividend, naja, da können wir uns ja gleich drüber unterhalten, wenn wir dann an der Stelle sind. Den Cliffhanger können wir machen. Oder ihr könnt über die Sprungmarken, wenn euch der Nasdaq 100 Covered Call ETF nicht interessiert, auch gleich dahin springen. Bevor wir loslegen, holen wir aber Christian ganz kurz mit rein. Denn der Disclaimer, der kommt weiterhin aus dem Hause Röhl.
Ein kurzer Risikohinweis. Bitte beachtet, dass wir keine Anlageberatung erbringen und auch keinerlei Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren geben. Wir unterhalten uns über Geldanlage und mögliche Investments, und ihr macht daraus bitte, was ihr für richtig haltet. Denn jede Entscheidung, die ihr trefft, ist allein euer Risiko, und wir übernehmen für die Inhalte und die Unterlagen in der Sendung und auf der Website keinerlei Haftung. Zum Nachlesen gibt's diesen Disclaimer auf www.echtgeld.tv/disclaimer.
Ja, und dann legen wir los. Nasdaq Covered Call ETF. Da geht es ja darum, dass man eine sehr, sehr beeindruckende Ausschüttungsrendite bei diesem ETF hat. Und worum es hier geht, wir haben es mal auf der Just ETF-Seite angegeben, wo man vor allen Dingen auch sofort sieht, dass es eine Total Expense Ratio bei diesem ETF hat von 0,45%, wo es eben darum geht, dass man in den Nasdaq 100 investiert, aber dann eine Position dagegen aufbaut, einen Call dagegen schreibt. Das Ganze soll dann dazu führen und führt auch dazu, dass man sehr attraktiv wirkende Ausschüttungen bekommt, bei denen ihr euch bitte nicht von den leeren Feldern irritieren lasst. Es gibt monatliche Ausschüttungen, aber da die zum Monatsende erfolgen, kann es auch mal sein, dass man bei einer schnellen Ausschüttung in einem Monat mal zwei Ausschüttungen hat, wie es hier beispielsweise im April 23 und April 24 dargestellt ist, als es gar keine Ausschüttung gibt, weil es offensichtlich zwei Ausschüttungen im März gab, was dann dazu geführt hat, dass man 30 Cent bekommen hat. So, und jetzt geht es ja darum, wir reden hier darüber, dass wir über einen ETF sprechen, der eine knapp 12-prozentige oder eine erreicht 12-prozentige Ausschüttungsrendite hat. Und jetzt zunächst mal fragt, erstens, wie geht denn das eigentlich? Und zweitens, ist das haltbar? Und beim haltbar, da gucken wir mal, zu welchen Ergebnissen Matthias und ich in unseren Betrachtungen kommen. Aber von der Funktionsweise ist es eben so, stellt euch einfach vor, dass ihr in einem ganz stinknormalen Nasdaq 100 ETF investiert seid, und das macht, was wir euch in vergangenen Sendungen, Christian und ich, auch schon mal erklärt haben, dass ihr darauf nämlich sogenannte Calls schreibt. Matthias und ich kommen ohnehin beide aus dem auch stark sich mit Derivate auseinandersetzen. Ein Bericht sind für uns das also relativ normal. Call schreiben heißt an der Stelle, dass ihr in der Theorie eine Call-Option verkauft. Also ihr gebt etwas weg. Und mit der Call-Option habt ihr an jemand anderen das Recht verkauft, den Nasdaq 100 zu einem bestimmten Preis innerhalb einer bestimmten Zeitspanne von euch zu kaufen. Also ich würde beispielsweise diesen Call verkaufen. Matthias wäre jetzt der Käufer, würde mir dieses Recht abnehmen und würde zu einem aktuellen Kursstand, den der Nasdaq hat, sagen, zu diesem Kurs würde ich in einem Monat ganz gerne kaufen und dafür zahlt er mir ein bestimmtes Quantum an Geld. So, und dieses Geld wiederum kann ich dazu nutzen, zu sagen, naja, da habe ich jetzt eine Einnahme und wenn diese Einnahme so aussieht, dass der Nasdaq 100 nicht um den Gegenwert dieser Einnahme prozentual fällt, dann bin ich zumindest schon mal pari. Und wenn er steigt oder auch nur auf aktuellem Niveau bleibt, dann behalte ich diesen Ertrag vollumfänglich, muss also durch Kursverluste nicht auf irgendetwas verzichten. Ärgerlich kann es dann manchmal werden, wenn der Nasdaq eine seiner starken Kursentwicklungsphasen an den Tag legt und statt auf dem aktuellen Kursniveau zu verharren, beispielsweise 3, 4 oder 5% macht. Denn häufig ist es so, dass die Prämie, die mir in unserem Beispiel Matthias ja zahlen würde, unterhalb von 3, 4 oder 5% liegt. Manchmal liegt sie aber auch drüber. Matthias, Ergänzungen von dir bis hierher?
Das war eigentlich soweit vom Ding erklärt. Also wir erlösen etwas, indem wir diesen Call verkaufen. Also wir verkaufen ein Recht und nehmen dadurch eine Prämie ein. Und in 2 von 3 Szenarien ist quasi diese Covered Call Strategie ertragreicher als im Prinzip ein Direktinvestment in den Nasdaq 100 ETF. Also das sind nämlich, wenn die Märkte fallen, dann haben wir entweder gar keinen Verlust oder einen geringeren Verlust, weil wir haben die Kursentwicklung wie beim Nasdaq, haben aber noch die Prämieneinnahme. Im Idealfall, wenn beim nächsten Rollover-Termin, also es wird immer für einen Monat verkauft, diese Option. Und wenn dann der Nasdaq gerade so auf unserem Strike ist, dann haben wir quasi keinen Kursverlust erzielt und wir haben die Prämie eingenommen. Dann waren wir besser als der Nasdaq. Dasselbe ist in der Spanne vom Basispreis des verkauften Calls bis Basispreis plus die eingenommene Prämie. In diesem Bereich, wenn der also so 2-3% steigt innerhalb dieses Monats, dann sind wir mit dem Nasdaq Covered Call eben auch besser oder zumindest mal im Extremfall gleich so. Aber das dritte Szenario eben, wenn der Markt stark steigt, dann sind unsere Gewinne begrenzt. Also über diese, wenn wir es jetzt als Gesamtkonstrukt betrachten, über diese Begrenzung nach oben, erkaufen wir uns diesen Buffer nach unten.
Genau. Und wir wollen das auch gar nicht verhehlen. Wir haben euch das hier gleich mal so vorbereitet. Seitdem es dann also diesen ETF auch in Deutschland gibt, sieht es also so aus, dass der Global X Nasdaq 100 Covered Call ETF hinter dem, hier haben wir den guten alten Bekannten, den Invesco QQQ in der europäischen Variante genommen. Und einfach, da sehen wir hier, dass seit Ende 23, seit präzise dem 22.11.22, nicht 23, 22. Seit dem 22.11.22 der Covered Call ETF um immerhin 50% zugelegt hat, aber der QQQ oder der Nasdaq 100 selber eben in Euro betrachtet um 85, knapp 86% zugelegt hat. Also hier merkt man dann genau diesen Effekt, dass man da dem Markt aufgrund des verkauften Calls, des verkauften Rechts an Kurssteigerungen zu partizipieren, dass man damit hinterhergelaufen ist. Aber das geht gleichzeitig einher mit einer geringeren Schwankungsbreite des Fondspreises und damit mit etwas, was Anleger auch ganz gerne haben, Sie bekommen regelmäßige Ausschüttungen und haben eine geringere Schwankungsbreite und schlafen damit manchmal ein bisschen besser. Allerdings, Matthias, muss man ja auch eins schon mal sagen. Wir kommen jetzt mal so ein bisschen zu den Renditequellen und auch den verschiedenen Szenarien. Aber man muss natürlich hier auch sagen, dass es Momente gibt, wo auch beim Covered Call ETF ordentliche Minusentwicklungen der Fall sein können. Insbesondere, wenn es dann mal plötzlich und einigermaßen rabiat bergab geht.
Ja, also in dem Moment, wo der Markt in der Bass ist, werden wir auch mit dem Covered Call Index, mit dem Covered Call ETF quasi nicht um Verluste herumkommen. Weil wir haben zwar dann ja pro Monat so 2-3, vielleicht dann auch 3,5, wenn die Vola ein bisschen höher ist, Prozent Einnahmen aus dem verkauften Call. Aber in dem Moment, wo die Kursverluste größer wären, dann erfahren wir da eben auch Verluste ein. Wir sehen es hier ja im Chart, so in der Endphase von 2022, als die BES des Jahres 2022 so dem Ende entgegenging, in der Phase hat denn der Covered Call Index auch, und zwar inklusive Ausschüttungen hier gerechnet, verloren. Das heißt also, dass die Prämien haben nicht gereicht, die Kursrückgänge zu kompensieren. Und wir haben, wie gesagt, hier die deutsche Variante, die erst im Herbst 2022 quasi gestartet ist. In der amerikanischen Variante, die es ab 2013 gibt, haben wir natürlich auch die Phasen drin. Da sehen wir es jetzt hier, wo 2022 der Nasdaq-Index runter ist, wo der Covered Call-Index eben auch deutlich mit verloren hat. Und zwar, wie gesagt, immer in der Performance-Variante. Das heißt also, wir haben Kursverluste erzielt, die größer waren als das, was wir auf der anderen Seite an Ausschüttungen bekommen haben. Und dabei dürfen wir nicht vergessen, dass die Ausschüttungen auch noch zu versteuern sind.
Ja, also das ist ohne jeden Zweifel so, und da kann man hier auch verschiedene Zeitrahmen einstellen, und das können wir an der Stelle dann eben auch dahingehend machen, dass wir die zumindest auch deskribieren. Also was ihr als Podcast-Hörer im Moment eben nicht seht, ist, dass hier ein 10.000 Euro Investment dargestellt wird, was im Grunde genommen vom 01.01.2014 simuliert wird und wo gezeigt wird, dass ein 10.000 Dollar, nicht Euro, 10.000 Dollar Investment sich bis Ende 24 dann eben dahingehend entwickelt hat, dass man so bei 65.000 US-Dollar angekommen ist, wenn man im QQQ investiert war, und dass man so im Bereich bei 25.000 angekommen wäre, wenn man in dem Covered Call ETF drin gewesen wäre. Und deswegen hier mal ein paar verschiedene Zeiträume, nämlich vor allen Dingen den aus meiner Sicht für den ETF schlechtesten Zeitraum. Und das war diese, also nicht schlechtesten, aber einen suboptimalen Zeitraum, weil da etwas da war, durch das wir uns die letzten Jahre ja gemeinsam kämpfen mussten, nämlich eine fulminante Niedrigzinsphase. Und in den Jahren 2014 bis Anfang 22 war es eben so, dass die Zinsen noch sehr, sehr niedrig waren. 22 war ja das große Jahr des Zinsumsprungs, wo insbesondere auch die sehr, sehr beliebte 60-40-Strategie, also 60% Aktien, 40% Renten, ein relativ beeindruckendes Minus an den Tag gelegt hat. Einfach deswegen, weil sowohl Aktienkurse gefallen sind, wie auch Rentenkurse gefallen sind, dadurch, dass die Zinsen gestiegen sind. Wer das noch mal ein bisschen ausführlicher erklärt haben will, auch dazu haben Christian und ich in der Vergangenheit eine Sendung gemacht. Und wenn wir ein bisschen Glück haben, dann ist die hier auch eingeblendet. Ansonsten bitte in den Kommentaren nachgucken. Da, also in der Beschreibung zum Video, da sollte sie auf jeden Fall zu finden sein. Wir sehen hier aber einen Zeitraum, der dann eben so aussieht, dass sich dieses Investment in den Nasdaq bis zum Ende 2021 in etwa verfünffacht hat. Und der Covered Call ETF eben nur sich verdoppelt hat. Das lag aus meiner Form, aus meiner Betrachtungsform, aber vor allen Dingen auch daran, dass wir A, einen Markt hatten, wo extrem niedrige Zinsen nur bezahlt wurden, und B, Matthias, die Volatilitäten in dieser Marktphase auch sehr, sehr niedrig war. Und beides hat sich ja im Jahr 22 geändert. Und seit 23, jetzt mal unabhängig von der Kursentwicklung, auf die wir auch gleich noch eingehen, aber zumindest das Zinsniveau und auch das Volatilitätsniveau liegen beide auf einem höheren Level, was zu steigenden Prämieneinnahmen bei dem Call führt.
Genau. Also wir hatten dann eine Phase, wenn wir überlegen, unsere Einnahmen kommen ja im Prinzip neben den bisschen Dividenden aus dem Nasdaq und den Kursveränderungen aus diesem verkauften Call. Also fragen wir mal, was beeinflusst denn diesen Preis des Calls? Zwei Sachen, die Monat für Monat die immer gleich sind, es wird der Call verkauft, der als nächstes, also dessen Basispreis der nächste über dem aktuellen Kurs des Nasdaq-Index am Rolltermin ist. Also es ist immer am Geld oder minimal drüber wird dieser Call verkauft. Das ist gleich. Die Laufzeit, die ist auch immer etwa ein Monat. Also das bleibt über die ganzen Jahre hinweg konstant. Was beeinflusst aber den Preis des Calls dann noch? Das eine sind die Zinsen. Je höher die Zinsen sind, und zwar wir reden hier von den Zinsen am kurzen Ende, von denen, die die Fed beeinflusst, nicht die langen Laufzeiten, das sind die kurzen Laufzeiten, die von der Fed beeinflusst sind. Je höher diese Zinsen sind, desto höher ist potenziell der Preis auch einer Option, weil man kann ja eigentlich auch hergehen und sagen, okay, ich kaufe einen Call und backe das Geld im Prinzip in eine Festzinsanlage und ersetzt damit ein Aktieninvestment und bin nach unten noch gesichert. Aus der Geschichte heraus kommt dieser Einfluss, dass höhere Zinsen auch höhere Callpreise rechtfertigen. Und ein zweiter Punkt ist die sogenannte implizite Volatilität. Das ist die erwartete Schwankungsbreite. Je höher die in Zukunft erwartete Schwankungsbreite ist, desto höher ist der Preis von Optionen, also der höher der Preis dieses Calls. Warum? Naja, wenn ich den Call kaufe, habe ich ein Verlustrisiko, das klar definiert ist, in der Höhe meiner Callprämie, das, was ich an Preis zahle. Aber der Gewinn ist, wenn ich ihn kaufe, ist der Gewinn theoretisch unbegrenzt. Je höher die künftige Schwankungsbreite erwartet wird, desto höher ist die Chance, dass ich einen sehr großen Gewinn einfahre. Deshalb bin ich bereit, für den Call mehr zu bezahlen. Deshalb sind die Callpreise bei hoher erwarteter Schwankungsbreite höher als bei einer niedrigen erwarteten Schwankungsbreite. Und jetzt hatten wir in dieser Phase 2013, 14 bis 2017 eben die Situation, dass wir ja Nullzinsumfeld hatten und gleichzeitig einen ja nacheinander unter gemächlichen Schwankung steigenden Markt. Das heißt, wir hatten niedrige Volatilitäten und dementsprechend sind dort auch die Ausschüttungen dieses ETFs im Prinzip von 2013 bis 2017 dann ein ganzes Stück eben gesunken. Gleichzeitig sehen wir aber an der Linie, dass der schön gestiegen ist, weil er immer jeden Monat, weil die Kurse gestiegen sind. Er hat quasi jeden Monat seinen Maximal-Performance quasi erreicht.
So, jetzt sind wir also in einer Gesamtsituation. Wir können an diesen Charts gleich auch noch weitermachen. Das wird insbesondere bei unserem Fazit wichtig, weil wir uns da eben noch so ein bisschen unterscheiden. Aber wir wollen ja auch ein bisschen wieder Nerd-Talk machen und den haben wir dahingehend für uns vorbereitet, dass wir uns mal ein bisschen auch angeguckt haben, wie eigentlich Global X hier seine Dividenden schreibt. Und wir haben ja schon mal, Christian und ich, als wir uns mit dem Dirk Müller Fonds beschäftigt haben, ein bisschen genauer in die Optionsgeschichte reingeguckt. Und da bin ich ja dann auch relativ tief in diese Materie eingetaucht und habe hoffentlich einigermaßen anschaulich auch erläutert, dass Dirk Müller vieles hat, aber definitiv keine vernünftige Options- und Absicherungsstrategie. Und dass er damit einfach leider Gottes komplett eine ansonsten vermutlich ganz brauchbare Performance aus einer ganz vernünftigen Aktienselektion komplett in den Wind schießt. Hier ist es auch so, dass man sich das anguckt, Matthias. Und das war im Grunde genommen der erste Punkt, wo wir gemeinsam hingeblieben sind, weil du nämlich gesagt hast, du musst dir mal angucken, wie das bei der Nasdaq aussieht, wenn du da diese Position hast, wo der Global X oder wo Global X quasi die Dividenden schreibt. Und das haben wir hier mal markiert. Das ist für den Monat Januar die Marke von 21.450. Das heißt, Global X hat im Grunde genommen auf den Gesamtbestand des ETFs 9 Milliarden US-Dollar gesagt, okay, an dieser Stelle, nämlich dem Optionspreis, der zum Zeitpunkt des Optionsschreibens als erster oberhalb der aktuellen Marke liegt, da hauen wir die Option raus, beziehungsweise verkaufen sie. Naja, und ihr könnt euch vielleicht vorstellen, dass wenn man an einem Tag bei 9 Milliarden US-Dollar Volumen bei einem Preis am Optionsmarkt diese Calls verkauft, dass das einen gewissen Einfluss hat und dass da in diesem Bereich auch ein gewisser Schwerpunkt reinkommt. Und von daher, Matthias, war eigentlich das Erste, was wir uns gefragt haben, als wir es uns angeguckt haben, ist das eigentlich so eine unbedingt clevere Strategie, das so zu machen? Vermutlich werden die in ihrem Eigenhandel ohnehin noch mal ein bisschen was anderes dabei machen und werden das dann sukzessive angleichen. Aber der Optik nach, auch mit den offenen Positionen, die wir im Chart oder im Bild ja dann sehen, von über 4.000 Kontrakten, sieht es im ersten Moment erstmal so aus nach dem Motto, meine Güte, normalerweise müssten die doch damit den Preis für diesen spezifischen Call komplett in den Keller drücken.
Ja, aber rumgedreht glaube ich schon, dass es, also wenn der Preis zu sehr in den Keller gedrückt wird, kannst du direkt das Arbitrieren anfangen. Also wenn der zu niedrig ist, dann kaufst du halt dagegen, dann kaufst du den und schreibst dagegen einfach einen Basispreis niedriger oder höher. Also das Arbitrage-Spiel oder der Spielraum, wo der Preis beeinflusst wird, dürfte ja sich in Grenzen halten, dürfte aber durchaus merklich sein. Von daher war eben die Überlegung, eigentlich wäre es ja sinnvoller, nicht nur einen Basispreis zu schreiben, sondern einfach eine kleine Staffel zu machen. Gerade wenn wir davon reden, dass wir 9 Milliarden, ich meine, das ist ja schon ein bisschen Kleingeld, was da drin ist. Also im deutschen ETF sind es ja nur 300 Millionen oder so. Das Große ist mit 8,7 Milliarden in der US-Ausführung, die im Übrigen nicht UCITS-konform ist, also die ihr eigentlich nicht unproblematisch in Europa handeln könnt. Deshalb gibt es eben die europäische Variante, die seit zweieinhalb Jahren jetzt am Markt ist. Aber beide fahren ja die gleiche Strategie und dementsprechend kommt dieses Volumen da drauf. Und wenn man das Ganze streuen würde, also jetzt anstatt 21.450 zum Beispiel 21.200, 21.300 und dann noch 21.5 oder 21.6 mit dazu nehmen würde, dann würde man das Ganze ein bisschen glätten. Und gleichzeitig würde man, glaube ich, auch noch ein bisschen mehr dieses Timing, so diese Gefahr des Timing-Risikos reinkriegen. Weil man muss immer überlegen, also die schließen das Ganze ja einen Tag, bevor die Fälligkeit ist, ja. Und wenn der Markt dann gerade am Basispreis ist, dann haben wir ja eine Schwankung, darf ich die Optionsprämie komplett vereinnahmen? Oder wenn es 2% hochgeht, das ist eine Intraday-Schwankung, ich habe im Prinzip einen Kursanstieg in Höhe der Optionsprämie und habe gar nichts in dem Monat verdient. Das Ganze ist ja eine gewisse Sache, die zufallsbedingt ist. Weil wenn das Ding einen Tag vorher schließt, wäre der Call verfallen. Einen Tag später ist der Max, also ist im Prinzip der Index so viel gestiegen, dass er abgerufen wird und dass der Cap quasi eingetreten ist, ja.
Und an der Stelle ist vielleicht auch mal ganz gut, wenn wir jetzt dieses Live-Bild mal einblenden. Und beim Live-Bild muss ich ein bisschen was sagen. Live heißt am 27. Januar, das ist der Montag, um 17.46 Uhr. Da nehmen wir jetzt gerade auf und von dem Zeitpunkt stammt dieses Live-Bild. Und da seht ihr zum einen, dass wir hier 4.426 Kontrakte haben. Ja, also ein Kontrakt sind jeweils 100 Nasdaqs und 4.426 mal 100 ist dann also die Größenordnung, in dem man bei Global X mit Kontrakten, also nicht alle, aber der Großteil davon ist Global X, unterwegs ist und die sind auf 21.450 geschrieben. Und was ihr jetzt sehen könnt, ist, dass der letzte Preis, der bezahlt wurde für diese Option im Februar, der wievielte ist es, Matthias? Weißt du das aus dem Kopf?
Der 21. Oder ja, 21. Fälligkeitstermin, ja, steht vorne, 21. Okay. Februar.
Stimmt, es ist ja gar nicht mehr das Jahr 21, sondern ist ja schon der 21., ist ja schon 25 und deswegen ist 21, also der 21. Februar. Also am 21. Februar gibt es hier quasi das Recht, das verkauft wurde, den Nasdaq 100 oder einen Nasdaq 100 für 21.450 zu kaufen. Da aber an diesem Wochenende, was gerade hinter uns liegt, ein kleines Beben aus China über den App Store von Apple in das Bewusstsein von KI-Enthusiasten gekommen ist, nämlich das Bekanntwerden einer neuen App, die ich mir runtergeladen habe und die ich noch nicht ausprobiert habe, aber die hier irgendwo drauf ist auf meinem Telefon und DeepSeek heißt, da geht's im Moment gerade ein bisschen ab. Ihr, wenn ihr diese Sendung seht, seid mit DeepSeek vielleicht schon bestens vertraut, habt damit rumgespielt, habt aber davon gehört, aber habt vor allen Dingen von dem heute stattfindenden Einbruch am Nasdaq mitbekommen. Denn während wir diese Sendung hier aufnehmen, notiert der Nasdaq mit knapp 3% im Minus und ist genau unter diese Marke von 21.450 Punkte gefallen. Das heißt, wenn die Option heute fällig wäre, wäre sie komplett wertlos. Das heißt, hier seht ihr im Moment den Zeitwert, mit dem diese Option gehandelt wird. Aber ihr seht parallel daneben auch, dass der Preis dieser Option heute auf knapp 300 US-Dollar gefallen ist und zwar um 323, also ein Kursminus bei dieser Option von über 50%. Und rechts daneben stehen dann auch nochmal die aktuellen Preise, zu denen man im Moment kaufen oder verkaufen kann, diese Option. Also im Moment ist es eigentlich so, diese Situation, Matthias, die für einen Global X Nasdaq 100 Covered Call Investor nahezu ideal ist, weil der Auslauf hier eben genauso ist.
Ja, wenn die Laufzeit schon zu Ende wäre.
Und wenn der, ja, wenn der Index dort bleibt und nicht weiter.
Ja, ja, klar. Wenn er bis zum Fälligkeitstermin eben dort bleibt, ja. Und das haben wir halt jeden Monat. Und da ist natürlich, wie gesagt, es ist relativ viel auch Zufall mit dabei, wo es am Ende rausläuft, ja. Aber diese Strategie gibt es ja schon länger. Also diese Strategie, Stillhalter in Aktien genannt, die hat ja durchaus schon ihre Berechtigung, ja. Und man läuft eigentlich auch immer auf ein Profil hinaus, das weniger Schwankung hat als der Basiswert selbst. Dafür nimmt man eben diese Kappung der Erträge nach oben hin, aber man hat eben nach unten immer diesen Buffer drin. Deshalb hat man weniger Schwankung, hat langfristig weniger Rendite, aber eben auch mit weniger Vola erkauft. Es ist erträglicher, man kann es eher, oder für den einen oder anderen ist es einfach erträglicher, da rein zu investieren. Das ist ganz klar die Geschichte, ja.
So, und was sich dann auch lohnt, einfach mal anzugucken, ist vielleicht auch, und das waren wir ja beim Schritt 2 von, wie könnte man solche Sachen verbessern? Wir haben als erstes gesagt, nach dem Motto, man könnte unterschiedliche Strike-Ebenen abbilden, um da ein bisschen breiter ranzugehen. Man könnte auch verschiedene Laufzeitsituationen abbilden, um das ein bisschen stärker zu streuen, um nicht nur um einen Termin herum aufgestellt zu sein. Aber was wir hier eben auch haben, ist so das Thema, dass man sich bei 9 Milliarden US-Dollar eben auch mal überlegen könnte, was kann man eigentlich im Vergleich zu einer Call-Option auf den Nasdaq mit der Call-Option beispielsweise auf so die drei größten Holdings im Nasdaq 100, also eine Apple, eine Nvidia und eine Microsoft erlösen, weil es normalerweise eben einfach so ist, dass die Einzeloptionen der im Index enthaltenen Aktien dann eben größer sind als die Chancen aus der Indexgeschichte selber. Das heißt, ein Call auf den gesamten Index bringt prozentual weniger Ertrag als die Calls auf die einzelnen Aktien, die im Index enthalten sind. Das klingt immer ein bisschen eigenartig, aber nach dem, was wir hier mal ein bisschen versucht haben nachzuvollziehen, ist es so. Ich habe das Ganze mal für die März 25 Optionen mir angeguckt und da einfach festgestellt, dass wenn man eine At-the-Money-Option verkauft, also eine in diesem Bereich befindliche, leicht oberhalb dem aktuellen Kursniveau vom Freitagabend, muss man noch dazu sagen, also vom 24. Januar. Wenn man da die Level einfach nimmt, dann bringt mir eine Nasdaq-Option bis März 25, also auch da ist es der 21. Die bringt mir 2,64%. So weit, so gut. Die Apple-Option, wenn ich sie verkaufe, bringt mir 3,8%. Die Microsoft-Option bringt mir 3,45%. Und die Nvidia-Käuferkauf würde mir bezogen auf den dahinterliegenden Gegenwert der Aktie 7,89% einbringen, Matthias. Und damit haben wir gerade bei einer Nvidia nach den begonnenen Kursrückgängen ein sehr, sehr schönes Beispiel, wie sich dann auch eine kurzfristig angestiegene Volatilität sehr positiv auf die Preise von Calls auswirkt. Positiv dann, wenn man diese Calls verkauft.
Genau, und am Beispiel Nvidia oder an den Beispielen überhaupt, siehst du ja dann auch ganz schön, warum, dass die Preise einer einzelnen Option auf die Aktie relativ teurer sind, also mehr Prämie einbringen aus Sicht des Callschreibers, ja, weil eben die Schwankungen auch höher sind. Vergleicht heute mal die Tagesschwankungen von der Nvidia, ich glaube, also im europäischen Handel waren es knapp 13% oder was da im Minus zeitweise war. Vergleicht das mal mit dem Nasdaq-Index. Der war irgendwo, ich weiß nicht, ich hatte vorhin gesehen, um die 5%, was er in der Spitze im Minus war. Der Index an sich.
Nicht in der Handelszeit, sondern so in der.
Die europäische Indikation jeweils, ja. Nee? Das heißt, der Index mittelt ja die Werte an sich schon. Deshalb hat der Index die niedrigere implizite Volatilität im Vergleich zu den Einzelaktien. Weil die Einzelaktien aber jede für sich eine höhere erwartete Schwankungsbreite hat, erzielen wir auf die Einzelaktien höhere Prämien. Aber wir werden dann auch nicht an einem Fälligkeitstermin, es haben das alle Optionen verfallen, sondern wir haben halt einen Wert, der mal hinterherhinkt, der im Minus ist, zum Beispiel, oder einen anderen Wert, der 30% oder 40% gestiegen ist und wo natürlich dann bei 4-5% Optionsprämie der Gewinn gedeckelt war. Ja, also den Effekt müssen wir auch mit reinrechnen.
Da geht es heute am Nasdaq schon einigermaßen ab. Eine Broadcom ist jetzt gerade, wo wir aufnehmen, jetzt 17.54 Uhr mit knapp 17% im Minus. Da ist eine Microsoft mit ihren 3,8 minus komplett harmlos. Eine Booking, der ist das vollkommen egal. Die ist minimal im Plus, aber eine Supermicrocomputer ist beispielsweise, vergleicht es mal mit den Freitagsständen, da kann sich auch schon wieder einiges getan haben, jetzt gerade ganz live bei 29,35 und so weiter. Dann geht es eben auf eine Nvidia, komme ich hier noch gar nicht. Aber die war vorhin, als ich nachgeguckt habe, auch so im Bereich 10% im Minus. Und von daher, also heute geht es in Teilbereichen eben schon richtig ab, weil eben dann diese Befürchtungen da sind, dass die Überlegenheit amerikanischer KI-Systeme möglicherweise dann doch gar nicht so ist, wie man sie sich in den letzten Tagen vorgestellt hat.
Ja, und dann natürlich auch vielleicht aus der Ecke ein Druck auf diverse Margen kommt, weil dürfen wir nie vergessen, das sind Firmen, die alle relativ hohe Margen erzielen aufgrund ihrer Stellung. Und wenn dort natürlich ein Druck reinkommt, schauen wir mal, es wird eine spannende Zeit, glaube ich, die nächsten Monate.
Genau, und Altman hat ja gerade auch gesagt, nach dem Motto, das ist, also Stichwort Marge, also dass eine OpenAI aktuell auf Basis der Bezahlt-Pakete von ChatGPT mit den Abos von ChatGPT im Moment Minus macht. Einfach weil die Rechensysteme noch nicht so effizient sind und weil die preisliche Degression im Bereich von zu welchen Kosten kaufe ich mir eigentlich da eine bestimmte Marktstellung ein, noch nicht auf dem Niveau sind, wo sie dann irgendwann hinkommen, wo dann auch auf Basis der aktuellen Preise oder auch angehobener Preise auf jeden Fall Geld verdient wird. Kommen wir mal zum Fazit, Matthias. Wir haben jetzt wirklich lange über diesen einen ETF gesprochen und bei dir war es ja so, dass du mit einer ordentlichen Skepsis rangehst und sagst, diese in den letzten 2 Jahren erzielte Entwicklung, also insbesondere in den letzten 2 Jahren, die wir uns hier auch in der Morningstar-Variante ruhig nochmal angucken können, wo wir dann im Grunde genommen ja in den letzten 3 Jahren in eine Welt gekommen sind, die besser wurde, aber wo wir ab Anfang 23 im Grunde genommen in einer idealen Welt waren, weil erstens die Zinsen gestiegen waren und dann auf dem Niveau auch zwar schwankend, aber zumindest attraktiv blieben, weil die Volatilität auf einem höheren Niveau angekommen ist und parallel dazu auch noch der Nasdaq eine Sache gemacht hat, nämlich nur eine Richtung kannte und gestiegen ist. Diese 3 Dinge haben im Grunde genommen dazu beigetragen, dass seit Anfang 23 der QQQ um etwa 90% an Wert zugelegt hat, aber auch der Covered Call ETF um immerhin im Bereich von 45-46% zulegen konnte, was für 2 Jahre ja auf jeden Fall eine attraktive und zur Hälfte, weil 1% ist eben die Kappung, eben auch aus Ausschüttungen bestehende Rendite bestand.
Genau. Also meine Wahrnehmung ist, dass sehr viele Leute diesen ETF, den gekauft haben, davon ausgehen, dass sie dauerhaft eben diese Rendite erhalten. Und das dürfte schwierig werden. Die Ausschüttung ist auf 1% pro Monat gekappt, also 1% vom NAV. Mehr wird nicht ausgeschüttet. Aber in meinen Augen ist diese Ausschüttung höher als das, was die Strategie langfristig verdienen kann. Ich halte Covered Call Strategien sind interessante Strategien, wenn man niedrige Volatilität und langfristig eine abgebufferte Entwicklung haben möchte. Aber sie wird langfristig nicht diese 11% in meinen Augen erwirtschaften können. Sie ist immer, also alle über ein Jahrzehnt oder 2 Jahrzehnte gesehen, habe ich keine Covered Call Strategie gesehen, die die Rendite des zugrunde liegenden Indexes nur annähernd erreicht hat, sondern liegt immer darunter. Und wenn wir jetzt sagen, diese 11% Ausschüttungsrendite, die soll gehalten werden, wenn man mit dieser Erwartungshaltung rangeht, dann müsste ein Nasdaq permanent die nächsten 1-2 Jahrzehnte bei irgendwo 15-17% Rendite liegen, damit wir rein statistisch irgendwo bei 11% im Covered Call ETF hinkommen. Und das glaube ich nicht. Und das wird dazu führen, wenn die Ausschüttungen hochgehalten werden, dass im Prinzip der Wert absinkt. Und wenn wir die US-Variante anschauen, die ist mal mit $25 gestartet und ist jetzt bei $18. Das heißt, die Ausschüttungen werden zum Teil zu Lasten von eben Kursentwicklung erkauft quasi. Und gleichzeitig zahlen wir Steuern auf die Ausschüttung. Deshalb möchte ich da im Prinzip ein Stück weit ein Zurückholen der Anleger auf realistische Levels holen. Und meine Aussage ist, dass wir auf Sicht von 1-2 Jahrzehnten bei dieser Strategie eine Durchschnittsrendite von 4-7% pro Jahr erwarten können. Und ob wir eher an der unteren oder eher an der oberen Größenordnung hinkommen, hängt unter anderem auch vom Zinsniveau zusammen. Wenn die Zinsen eher höher sind und die Erträge vielleicht ein bisschen mehr, also die Calls ein bisschen mehr Prämie quasi haben, dann könnte es eher weiter oben sein. Die Vola ist noch ein Thema, wie hoch die erwartete Schwankung ist, im Vergleich natürlich dann auch zu der tatsächlich eingetretenen. Aber das ist so eine Größenordnung, die für diese Strategie in US-Dollar gerechnet, das kommt noch dazu, ein realistisches Niveau ist. Aber diese 11%, die wir jetzt hatten, plus nochmal 5-7% Kursgewinn pro Jahr, die ist dauerhaft nicht haltbar. Das ist unrealistisch. Und da möchte ich einfach verhindern, dass Anleger mit einer unrealistischen oder mit einer viel zu hohen Erwartungshaltung in dieses Investment reingehen. Und wenn wir jetzt zum Beispiel mal ein Jahr wieder eine Bass oder eine Korrektur sehen, dann enttäuscht werden, weil es rückläufige Kurse gibt und die nicht mal nicht durch die Ausschüttung nicht mehr aufgefangen werden.
Also was ganz wichtig ist bei dieser Strategie, ist, dass jeder versteht, dass man nach unten hin zwar minimal gepuffert, so um, sagen wir mal, 1,5% gepuffert mit dabei ist, aber ansonsten volle Lotte. Das heißt, wenn innerhalb von einem Monat der Nasdaq 100 um 30% an Wert verliert, dann wird man als investierter Investor mit seinem Covered Call ETF in diesem Monat ungefähr 26-29% Wertverlust haben. In Abhängigkeit davon, zu welchem Preis eben vorher diese Call-Option verkauft werden konnte. Das ist elementar, dass man das versteht, bevor man diesen ETF kauft. Wenn man das nicht begriffen und verinnerlicht hat, Finger weg. Aber mein Fazit fällt ein bisschen positiver aus als das von Matthias. Denn aus meiner Sicht muss der Index nicht um 15 oder sonst was Prozent an Wert zulegen, sondern er kann auch im Grunde genommen mit einem relativ starken Gleichlauf sich irgendwie mal, vielleicht den Bewertungsniveaus durch steigende Gewinne annähern. Denn unstrittig ist ja für die meisten Marktbeobachter, dass der Nasdaq historisch ein sehr, sehr hohes Bewertungsniveau erreicht hat. Und natürlich ist es so, dass da diese Werte und diese Unternehmen auch berechtigt zu der Hoffnung Anlass geben, dass man da irgendwann hineinwachsen kann. Aber das Erreichen eines fairen Kursniveaus auf Maßgabe historischer Kursgewinnverhältnisse, Kurs-Cashflow-Verhältnisse, Kursumsatzverhältnisse, whatever, ist eben auf zwei Arten zu erreichen, nämlich entweder die Kurse werden einfach mal um 20%, 30% oder 40% gecuttet oder eine Bewertungsangleichung findet langsam statt, einhergehend mit steigenden Gewinnen. Und dann kann das Ganze auch ein bisschen besser und ein bisschen glimpflicher ablaufen. Und das vielleicht auch nochmal, am besten ist dann immer, wenn es im Zweifelsfall mal schnell geht, also was ein bisschen nerviger wird, sind so kontinuierlich 2-3%ige Minusphasen bei den Aktienmärkten, weil dann steigen die Volas nicht vernünftig an und man macht ein kontinuierliches Minus. Das wäre also das Schlimmste, was da so passieren kann. Was die Renditeaussichten anbelangt, bin ich optimistischer als Matthias. Jetzt auch nochmal, nachdem wir uns vorher ausgetauscht haben, nachdem ich jetzt hier nochmal zugesagt habe, würde ich sagen, also 4% wäre mir auch auf einer langfristigen Ebene für den Nasdaq 100 in einem Markt USA mit historisch trotz allem höheren Volatilitäten, mit historisch und aus meiner Sicht auch zukünftig höheren Zinsen als in anderen Bereichen der Welt. Also irgendwie die Skepsis gegenüber dem, wie sich USA gerade verschulden, die wird sich irgendwie auch weiterhin in die Zinsen niederschlagen. Das wird gar nicht anders funktionieren. Vor dem Hintergrund würde ich hier davon ausgehen, dass die Renditeerwartung ruhig etwas höher sein kann. Also nicht bei 4% beginnen und auch nicht bei 7% enden sollte, sondern bei mir eher so im Bereich eigentlich eher beginnend bei 7% bis auf 10% ist. Aber das große Fragezeichen dabei ist eben in der Tat, wann es zur nächsten Bewertungsangleichung kommt. Haben wir da möglicherweise genau heute, am 27.01. am Nachmittag, den Startschuss gesehen, dass sich die Bewertungen auf einmal ermäßigen, weil auch die Zuversicht in die amerikanische Tech-Überlegenheit vielleicht nachlässt, oder ist es einfach nur, ein bisschen Sturm im Wasserglas und das legt sich dann relativ schnell wieder. Wenn insbesondere am Ende dieser Woche die ganz großen Tech-Konzerne ihre Zahlen vorgelegt haben werden. Also man darf ja nicht vergessen, vom 27. bis zum 31. reporten, eine Apple kommt mit Zahlen raus, eine Amazon kommt mit Zahlen raus, eine Alphabet kommt mit Zahlen raus. Also wenn ihr diese Sendung seht, dann wisst ihr schon viel, viel mehr als wir heute sehen. Deswegen gibt's Dinge zu den Big Techs eben auch erst nächste Woche. Diese Woche bleiben wir eben noch bei diesem ETF. Und wie gesagt, meine Renditeerwartung wäre da eben eher im Bereich von 7-10%. Und wenn's einfach langsam seitwärts geht und die Gewinne steigen, dann kann's auch weiterhin so sein wie in den letzten 2,5 Jahren, dass dieser ETF nicht nur seine Ausschüttung verdient, sondern Matthias auch am Preis zulegt.
Ja, aber nochmal ganz kurz, seit 2013, seit es die US-Variante gibt, haben wir 8,21 pro Jahr erzielt. In einem Idealszenario. Daher, ja, also, wir werden sehen. Wir schauen uns das Ganze, das Video, in 10 Jahren machen wir ein Follow-up dazu.
Also ich
wirklich mal die langen Zeiträume anschauen.
Erstmal gehe ich davon aus, dass wir das Follow-up ein bisschen früher machen. Ich habe es jetzt in der Tat mal so gemacht, dass ich diesen ETF mal mit einer Kauforder versehen habe. Ich bin relativ präzise auf 1.000 Euro gegangen. Das heißt, ich habe irgendwie, glaube ich, gesagt, bei 59 Stücken möchte ich ganz gerne einen Kurs haben von 16,949 waren es, glaube ich. Jetzt legt er im Grunde genommen seit eine kleine Erholung an den Tag. Aber ich lasse diese Order jetzt eben einfach mal drin. Vielleicht kommt da in den nächsten Tagen noch was nach, dass wir dann gucken können, dass ich diesen ETF dann eben auch bei mir im Bestand habe. Hier 1.000 Euro Investment habe, damit wir dann eben auch immer so dieses Thema, was bekomme ich eigentlich ausgeschüttet, nachvollziehen können. Ansonsten aber ist es für mich eben in der Tat so mehr dieses Reminder-Investment an diese Sendung, dass man sich das immer mal wieder vornehmen kann. Denn die Warnungen, insbesondere bei Kursrückgängen, die sind hoffentlich deutlich geworden. Also für mich wäre es im Moment in der Tat auch kein Investment, was ich jetzt in größerem Umfang tätigen würde. Wenn ich es schon getätigt habe, würde ich es mir eben auch ehrlicherweise relativ genau überlegen, ob das im Moment eine Position ist, in der ich so gerne drin wäre. Aber vielleicht ist es dann ohnehin gerade nicht so großartig zu ändern. Und das ist eben nach einem zweijährigen auf jeden Fall, und da stimmen wir ja überein, Matthias, nach einem zweijährigen Idealszenario, was der ETF hier hinter sich hat, gerade eine ganz spannende Situation. Wie wird es eigentlich die kommenden Jahre weiterlaufen? Und wenn du gesagt hättest, du bist für den Nasdaq für die nächsten 5 Jahre bei 4-7% von einer Erwartungshaltung an die Rendite, hätte ich gesagt, ja, okay, das ist ja sogar verhältnismäßig optimistisch. Beim ETF bin ich ein bisschen optimistischer als du, was mich nach der Vorbereitung und nach der Stimmung, mit der ich in das Gespräch und in die Vorbereitung mit dir reingegangen bin, selber ein bisschen überrascht. Und damit sind wir jetzt, glaube ich, mit dem Global X Nasdaq 100 Covered Call durch und sind sehr gespannt, wie ihr diesen ETF seht, wollen aber noch, weil, Matthias, der Ursprung für das Ganze war ja etwas anderes, auf ein anderes Produkt eingehen, wo es auch um eine sehr, sehr hohe Ausschüttungsrendite geht, die du in deinem Artikel, der unter diesem Beitrag natürlich auch verlinkt ist, als zweiter Artikel, mehr als 10% Ausschüttungsrendite, eine Falle, eine Frage gestellt hast am 8. Oktober 2024, die der wieder Global X Super Dividend ETF auch in unserer beider Meinung einigermaßen deutlich beantwortet.
Genau, also ich hatte dort eine Frage in der Facebook-Gruppe, da hat jemand gesagt, wow, der hat 10% Ausschüttungsrendite, ich habe 300.000 Euro zur Verfügung, soll ich die nicht einfach nehmen, in das Ding reinknallen und ich habe dann knapp 3.000 Euro jeden, sind ja 30.000 im Jahr, also sind ein bisschen 2,8, 2,7 irgendwo brutto zur Verfügung. Wenn ich das dazu habe, dann könnte ich bequem leben und, hey, Job an den Nagel hängen und lockeres Leben machen. So, und dann habe ich ihm mal vorgerechnet. Diesen ETF gibt es seit Februar 2022. Wenn er zum Start den ETF für diese 300.000 gekauft hätte, dann hätte er bei einem Kurs von 13,16 Euro je Anteil den gekauft. Anfangs gab es noch, also es waren ein paar Wochen oder ein paar Monate, wo so eine Nivellierungsphase war, und als dann, ich glaube, im Juni oder irgendwann ging es dann los mit den monatlichen Ausschüttungen, da gab es dann 12 Cent Ausschüttung pro ETF-Anteil. Die sind inzwischen auf 7,07 Cent gesunken. Das heißt, dieser ETF, das, wovon er leben wollte, das, was er als Basis, als regelmäßige Ausschüttung haben wollte, hätte die letzten knapp 3 Jahre, das wäre ihm ja weggebrochen wie sonst was. Und eigentlich wollen wir ja Investments, die am besten eine steigende Ausschüttung haben, weil wir haben ja sowas wie Inflation leider. Das heißt, wir brauchen ja mittelfristig immer eher ein bisschen mehr aus den ETFs raus. Und hier haben wir ein Produkt, wo man ganz klar sieht, dass diese 10% Ausschüttungsrendite eben nicht mit dieser Strategie dahinter langfristig erwirtschaftet werden. Und das Ganze führt dazu, dass aus der Substanz ausgeschüttet wird und wir damit den Betrag, aus dem aus die Erträge erwirtschaftet werden, immer weiter Stück für Stück absinken. Und das ist eine Strategie, das ist, vor allem bezahlt er immer, wie gesagt, auf die Ausschüttung auch noch Steuern. Und wenn das ganze Geld wirklich verkonsumiert wird, da investiert man sich arm. Und genau davor wollte ich warnen, dass man im Prinzip bei diesen Produkten nicht die Ausschüttungsrendite als Maßstab nimmt für ein Investment und hergeht und denkt, dass die in Zukunft immer vorhanden ist. Die muss erwirtschaftet werden. Und darum ist es ganz wichtig, eben zu verstehen, wie wird diese Rendite erwirtschaftet. Und das gilt im Übrigen auch für alle Produkte. Unabhängig auch von der Performance der letzten 1-2 Jahre, versucht die Systematik zu verstehen, wie das Geld verdient wird. Also den Prozess dahinter verstehen, wie das Geld verdient wird, wie die Ausschüttungen verdient werden und nicht nur auf die Ausschüttungsrendite schauen und einfach kaufen, weil der 3 Jahre lang 10% Ausschüttungsrendite hatte und dann einfach loskaufen. Und das Zweite ist eben immer eine Performance-Betrachtung und nicht nur eine einfache Betrachtung der Ausschüttungsrendite, sondern die Gesamtrendite entsteht eben aus Ausschüttung und Kursentwicklung.
So, und deswegen gucken wir uns jetzt genau die Sache noch an. Und dazu gehört im Übrigen auch, dass man sich vielleicht einfach mal anguckt, was das eigentlich für ein ETF ist. Und Matthias hat schon gesagt, ich paraphrasiere mal und simplifiziere mal ein bisschen. Das Dümmste, was man machen kann, ist alleine auf die Ausschüttungsrendite zu gucken. Auch sehr dumm ist im Übrigen, ausschließlich auf eine Dividendenrendite zu gucken. Naja, Problem ist, dass der Super Dividend Index, in dem 100 Unternehmen mit den höchsten Dividendenrenditen weltweit enthalten sind, primär darauf geguckt wird. Ja, da sind auch Checks in Richtung Nachhaltigkeit mit dabei. Aber da muss man sich dann eben auch mal damit auseinandersetzen, wie diese Nachhaltigkeit eigentlich überprüft wird. Und wir haben in der Vergangenheit ja schon diverse Male herausgearbeitet, dass der Krug so oft zum Brunnen geht, um auch mal ein altes Bonmot zu benutzen, bis er eben bricht. Also wenn 20 Jahre eine Dividende bezahlt wurde, dann ist das ja schon mal schön. Aber wenn man irgendwie vielleicht auch sieht, dass die Gewinne sich schon verändern, die Dividende infolgedessen gar nicht mehr angehoben werden kann, auch nicht mehr voll verdient wird, dann ist das etwas, was bei einem puren Blick auf die höchste Dividendenrendite an sich einfach nur kontraproduktiv ist. Und vor dem Hintergrund haben wir euch ja damals schon relativ früh hier bei Echtgeld TV einen ETF vorgestellt, der im Grunde genommen auch diesen Ansatz von Wachstum von Dividenden, von Dividendenqualität an den Tag legt und deswegen hier auch eingeblendet der Super Dividend gegen den Global Quality Dividend Growth Index beziehungsweise ETF, wie ihn WisdomTree aufgelegt hat. Und da seht ihr jetzt, dass in genau diesem Vergleichszeitraum mit dem Global X Super Dividend ein Gesamtminus, also inklusive Ausschüttungen, ein Gesamtminus entstanden ist von im Bereich 15%, während der Global Quality Dividend über 30%, ja, auch inklusive Dividenden, zulegen konnte. Und damit das, was Matthias eben gesagt hat, jetzt nochmal ein bisschen deutlicher zutage tritt, gucken wir uns das Ganze hier mal ohne die Ausschüttungen an, damit ihr auch seht, was das für eine dramatische Aufzehrung von Kapital nach sich gezogen hat. Denn der Super Dividend ist vom Kursniveau einfach mal schon in den, knapp 3 Jahren seines Bestehens um nahezu 40% an Wert gefallen. Und wenn etwas nachhaltig an Wert fällt, dann bringt euch eine prozentuale Ausschüttung darauf eben auch nicht besonders viel, schon gar nicht mehr und schon gar nicht stabil oder nachhaltig ein. Also von daher, man kriegt hier so ein bisschen das Gefühl, dass das Leistungsversprechen schon eine recht ordentliche Mogelpackung ist.
Genau, es ist eben, wie gesagt, Hauptsache, die große Ausschüttung steht im Vordergrund, weil viele Anleger eben einfach nur auf diesen Wert fokussieren. Und deshalb eben unser Appell, schaut euch immer an, wie diese Ausschüttungen verdient werden, können die nachhaltig verdient werden? Und nur, wenn er darauf schlüssige Antworten findet und dem traut, investiert dann auch. Ihr müsst das verstehen, ihr müsst verstehen, wie dahinter die Gelder verdient werden. Ansonsten kommen eben solche Geschichten raus.
So, und wir hatten das ja auch schon bei dem Thema, wenn es um hohe Dividendenrenditen ging. Und da war oft genug davon die Rede, dass das hohe Ausschüttungsrenditen bei schwachen Unternehmen da sind und dass die Dividende von einigen Unternehmen eben als der letzte Anker dann irgendwann mal auch gelichtet wird, einfach weil es nicht mehr anders möglich ist und das dann eben als Ultima Ratio gezogen wird. Aber da ist der Kurs dann schon auf einem anderen Niveau und die Dividendenrendite war eben nur vermeintlich gut, nachhaltig und wirklich hoch. Von daher ist es hier einfach so, ob wir nun Mogelpackung sagen oder auch reines Marketingprodukt, guckt in der Tat in die Sachen rein. Ihr habt bei Echtgeld TV genug ETFs in der Historie, die ihr dann beispielsweise bei Just ETF einfach mal gegen euren Kandidaten stellen könnt. Und hier bin ich jetzt beispielsweise schon der Meinung, also wenn einen Dividenden speziell interessieren, dass man dann dem Super Dividend ETF den Global Quality Dividend Growth ETF gegenüberstellen sollte, wo ich immer noch nicht verstehe, warum man so einen langen Namen dafür machen muss. Dividend Growth hätte eigentlich gereicht, Global vielleicht auch. Qualität würde ich ja mal weglassen, das verwirrt immer beim Sprechen, wie ich gerade wieder festgestellt habe. Aber hier zeigt eben schon der Chart der letzten Jahre, dass man das Ganze eben auch mit bemerkenswert guten Ergebnissen fabrizieren kann. Und auf die schlechten des Super Dividend ETFs sehr, sehr gut verzichten kann.
I have nothing more to add. In diesem Sinne, ja, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Vielen Dank, dass ich zu Gast sein durfte. Und wir werden in einigen Jahren sehen, wer am Ende beim Nasdaq Covered Call recht behalten hat. Ich freue mich drauf.
Zudem fällt mir übrigens noch eine Sache ein, die ich in den Ausführungen an Risiken nicht deutlich genug erwähnt habe. Das ist mir jetzt noch wichtig. Deswegen ist es auch noch eine separate Sprungmarke in der Videobeschreibung. Beim Nasdaq 100 müsst ihr natürlich unbedingt auch auf ein weiteres Risiko achten. Denn es könnte ja sein, dass der Euro seine Kursschwäche doch mal ablegt und an Wert zulegt. Das wäre für den einen oder anderen von uns sehr schön. Für den Investor in den Nasdaq 100, egal ob nun in den Covered Call oder in irgendwas anderes amerikanische, da immer wieder klar darüber sein, wäre das nicht so erfreulich. Dafür haben wir auch mal eine Währungsabsicherungssendung gemacht, denn irgendwann wird dieses Thema auch wieder heißer und in der Echtgeld-TV-Historie findet ihr dazu auch eine Hilfestellung, die dann mit großer Wahrscheinlichkeit, wenn sich dieser große Wechsel wirklich abzeichnet, aber auch nochmal aktualisiert wird. Von daher Währungsrisiko beim Nasdaq auch noch beachten. Und ansonsten danke, Matthias, für diese jetzt dritte Runde, die zwei Fondsbesprechungen heute. Und genau wie an die Zuschauer, auch an dich. Bleib gesund, investiert und dann bis zum nächsten Mal bei Echtgeld TV.